Wenn ich durch meinen Social Media Feed scrolle, komme ich an Inhalten rund um Körper, Ernährung und Aussehen nicht vorbei. Es geht oft um Sportroutinen oder darum, was Menschen den Tag über essen. Oder vielmehr nicht essen. Und eigentlich geht es dabei immer ums Abnehmen und ums Dünnsein. Und es geht oft darum, wie vermeintlich einfach das dank sogenannter Abnehmspritzen, zum Beispiel Ozempic, funktioniert. Ozempic. Das Medikament wurde ursprünglich mal für Menschen mit Diabetes entwickelt. Später wurde es dann auch zur Behandlung von Adipositas zugelassen. Das ist eine komplexe und chronische Krankheit, die mit starkem Übergewicht einhergeht. Mittlerweile aber greifen auch viele zu Ozempic und Co., die gar nicht erkrankt sind. Auch dank vieler Prominenter und Content-CreatorInnen ist die sogenannte Abnehmspritze zum Trend geworden. Teilweise kam es dadurch sogar zu Lieferengpässen, was für Diabeteserkrankte natürlich gefährlich ist. Aber was sagt es eigentlich über unsere Gesellschaft aus, wenn Medikamente wie Ozempic zum Lifestyle-Produkt werden? Was bedeutet das für unser Bild von Körpern, von Schlankheit und für unseren Selbstwert? Gerade dann, wenn Schlanksein plötzlich sehr einfach zu sein scheint, nämlich nur mit Hilfe einer Spritze. Und welchen Druck erzeugt das besonders für junge Frauen? Wie steht es um die Body-Positivity-Bewegung, die dem etwas entgegenhält? Und wie lässt sich das eigene Körperbild überhaupt gegen äußere Erwartungen schützen? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Du hörst How It Works, präsentiert von der TK. Und ich bin Anna. In dieser Folge habe ich zwei Gästinnen eingeladen, mit mir über das Thema zu sprechen. Melody Michelberger und Sabine König. Das ist Melody.
Es geht aber auch vor allem um Kontrolle und Macht so des weiblichen Körpers. Das kommt ja auch immer so in Wellen. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es in meiner Lebensphase jetzt wieder so hochkommt.
Melody ist Autorin, Content-Creatorin und Körperaktivistin. Und das ist Sabine.
Und da entsteht ja ein wahnsinniger Druck und es verzerrt auch das Bild der Realität zum einen.
Sabine ist Psychologin und TK-Gesundheitsexpertin. Aber bevor wir so richtig ins Gespräch starten, lese ich den beiden und euch eine Nachricht zum Thema aus der Community vor, von Josie. Sie schreibt: Ich sehe vor allem auf Insta oft Reels von jungen Frauen, die Dünnsein total idealisieren. Da wird dann mit so Aussagen rumgeworfen wie: Nothing tastes as good as being skinny feels like. Zur Abnehmspritze sehe ich auch immer mehr Reels. Ich merke, dass das etwas mit mir macht. Dass ich meinen Körper dann auch in einem anderen Licht sehe und mir sowas denke wie, an der Stelle könnte man doch noch etwas abnehmen. Ich finde es schon schwer, damit umzugehen, wenn mir ständig suggeriert wird, dünner sein zu müssen oder zu können. Liebe Melody, liebe Sabine, schön, dass ihr da seid und wir heute miteinander sprechen können.
Hi, danke für die Einladung.
Hallo.
Meine Frage an euch, Bezug nehmend auf diesen Beitrag, also auf die Nachricht, die ihr jetzt gerade gehört habt. Wie präsent ist denn die Abnehmspritze in euren Feeds? Bei dir weiß ich, Melody, du bist viel auf Social Media unterwegs. Wie begegnet die euch in eurem Alltag, beruflich oder privat?
Also in meinem Feed ist sie sehr präsent, obwohl ich mein Feed wirklich in den vergangenen Jahren meiner Meinung nach gut kuratiert habe, damit mir kein Diät-Content, Abnehm-Content, Vorher-Nachher-Bilder angezeigt werden. Aber in vergangenen Jahren, vor allem in den letzten Monaten, wird mir immer mehr genau solche Reels auch bei Instagram ausgespielt, also wo eben junge Frauen sich ihre Vorher-Nachher-Bilder zeigen oder ihre Erfolge zeigen, wie viele Kleidergrößen sie abgenommen haben. Und ich habe gemerkt, dass das richtig doll was auch mit mir macht. Mhm. Also, dass es wirklich so Gefühle wieder aufkommen lässt, von denen ich dachte, dass ich sie längst besiegt habe. Ich hatte lange eben eine Essstörung, ich war als Teenagerin magersüchtig und habe mich mit dem ganzen Thema Körperakzeptanz die vergangenen 10 Jahre ganz intensiv beschäftigt. Und für mich war das total überraschend, dass ich wirklich aufgrund nur von ein paar Videos und Fotos wieder in so eine alte Gedankenspirale reingerutscht bin. Und das macht mir auch echt große Sorgen.
Ja, ist natürlich jetzt schwer einzuordnen, aber weißt du so ungefähr, ab wann du gemerkt hast, das ist jetzt irgendwie wieder mehr geworden? Kannst du das festmachen oder so ein bisschen zeitlich einordnen?
Ich würde sagen, dieses Jahr. Also seit Anfang des Jahres fing das an und hat sich total hochgeschraubt. Also ich hatte vor kurzem auch meine Sorgen und meine Gedanken dazu, meine Kritik auch dazu in der Instagram-Story geteilt. Und ich habe wirklich noch nie so viele Nachrichten bekommen von meinen FollowerInnen wie auf diese Story, weil ganz viele mir das auch gespiegelt haben. Ganz viele haben gesagt, oh Gott sei Dank sprichst du es aus. Ich habe auch das Gefühl, ich folge den Accounts gar nicht, aber es wird mir extrem eingespielt.
Mhm. Sabine, wie ist es denn bei dir?
Ja, interessanterweise ist es bei mir gar nicht so. Ah, ja. Also bei mir wird das Thema nicht in meinen Feed reingespült. Ich habe zufällig, weil ich einer Person folge, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, habe ich mich auch damit beschäftigt. Aber es ist nicht so, dass ich damit jetzt irgendwie überflutet werde. Vielleicht einfach, weil ich einen anderen Algorithmus habe. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wenn man einmal in diese Spirale reinkommt, dass es dann irgendwie so Fahrt aufnimmt, dass man da gar nicht wieder richtig rauskommt. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass mich jetzt diese Nachricht, die wir da gehört haben, dass mich die auch wirklich traurig stimmt, wenn ich die höre. Also da spricht ganz viel Leid einer einzelnen Person auch schon irgendwie raus und ja, also ich finde das sehr, sehr traurig, das zu hören.
Ja, ich kann mich mit der Nachricht auch total identifizieren, weil ich die Gedanken so viele Jahre, Jahrzehnte meines Lebens eben selber hatte. Also das Gefühl, dass dünner immer automatisch besser ist, dass ich eigentlich nur schön bin und mich verlieben kann und von anderen geliebt werde, wenn ich in eine ganz bestimmte, sehr kleine Kleidergröße reinpasse. Das ist, es ist einfach, also was ich so krass daran finde, ist, dass die Gedanken immer noch da sind. Also es so viele Frauen und Mädchen, natürlich auch Männer, die Gedanken haben und dass die allermeisten auch leise leiden. Also die wenigsten sprechen ja darüber mit ihren FreundInnen oder mit anderen. Es ist voll toll auch, dass die Person diese Nachricht geschickt hat.
Ja, und was mich irgendwie auch nicht erstaunt hat, aber dass es natürlich um Insta jetzt primär geht, aber auf jeden Fall um Social Media, was ja einfach vor allem bei jüngeren Menschen einen sehr großen Stellenwert hat, was eine große Rolle spielt, was im Alltag sehr häufig genutzt wird. Und ich finde, es spricht ja auch so ein bisschen eine Überforderung daraus. Wie geht man jetzt damit um? Also ich merke irgendwie, das macht was mit mir, aber so richtig davon loskommen, das ist schwer. Genau, bevor wir darauf näher eingehen und uns das angucken, würde ich einmal gern so ein bisschen die Grundlagen klären und dich, Sabine, fragen, wenn wir jetzt von Abnehmspritzen sprechen, was genau meinen wir eigentlich damit? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erklären, für wen, welche Zielgruppe die zugelassen sind, wie die wirken und wie deren Nutzung aussieht.
Also es gibt verschiedene Abnehmspritzen, unter anderem am bekanntesten ist wahrscheinlich Ozempic, aber es gibt auch inzwischen Wegovy oder Mounjaro, die haben unterschiedliche Wirkstoffe. Bei Ozempic ist das beispielsweise Semaglutid und das ahmt ein körpereigenes Hormon nach, nämlich das GLP-1 und das dockt quasi an Rezeptoren im Magen-Darm-Bereich an und führt unter anderem, das ist eigentlich der Hauptmotivationsgrund erstmal gewesen, das zu entwickeln, das reduziert den Blutzuckerspiegel. Und ursprünglich wurde dieses Medikament einmal zur Behandlung von Diabetes Typ 2 entwickelt und man hat dann im Laufe der Zeit gemerkt, okay, das hat noch eine weitere Wirkung, nämlich die Menschen, die das gespritzt bekommen, die nehmen ab. Und so hat sich das dann weiterentwickelt, es wurden weitere Wirkstoffe entwickelt und es gibt inzwischen auch, also es wurde in der Leitlinie zur Behandlung von Adipositas tatsächlich auch mit aufgenommen, dass solche Abnehmspritzen genutzt werden können, natürlich eingebettet in ein größeres Programm, also dass man auch Bewegung, Ernährung anpasst und so weiter. Und genau, also das kann genutzt werden, muss aber ärztlich verschrieben werden. Es sind unterschiedliche Wirkstoffe, die auch unterschiedlich stark wirken. Da würde ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Wichtig ist, glaube ich, dass man natürlich weiß, diese Spritzen haben nicht nur eine Wirkung, sondern auch Nebenwirkungen. Das ist nicht zu vernachlässigen, gerade wenn man es als oder wenn man das Medikament einsetzt, um abzunehmen, obwohl man gar nicht mehrgewichtig ist. Also es gibt eine große Studienlage zu Personen, die das bekommen haben, weil sie adipös waren. Da gibt es einfach viele Daten, aber es gibt zum Beispiel wenig Daten aktuell zu Personen, die das bekommen haben, weil sie einfach ihr Gewicht reduzieren wollen. Und das hat in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr stark zugenommen. Genau.
Genau, und was ich da vielleicht dann auch noch vorweg schicken würde, ist, dass ohne Indikation, dass natürlich nicht von der Krankenkasse übernommen wird, sondern dass die Menschen, die es trotzdem nehmen, das selbst zahlen und das ja, ich habe gerade gar keine konkrete Zahl, aber auf jeden Fall mehrere hundert Euro im Monat kostet. Das einmal vorweggeschickt, du hast es gerade gesagt, in der Realität ist es so, dass viele Menschen die Abnehmspritze nutzen ohne medizinische Indikation und dass das vor allem durch, ich sag mal, Promis, US-amerikanische A-Promis, aber auch hier in Deutschland, CreatorInnen sozusagen ausgelöst wurde. Und vor allem im letzten Jahr, also 2024, kam es zu Lieferengpässen. Melody, von dir würde ich ganz gerne wissen, du bist ja jetzt seit Jahren in der Body-Positivity-Bewegung unterwegs, in unterschiedlichen Kanälen. Was würdest du sagen, welchen Einfluss die Abnehmspritze auf diese Bewegung hat?
Die hat nicht nur auf die Bewegung ganz großen Einfluss, sondern natürlich auch insgesamt auf uns, auf die ganze Gesellschaft. Also A ist die Body Positivity Bewegung, Body Neutrality Bewegung oder überhaupt der Diskurs, dass wir vielleicht alle zusammen dafür oder darauf achten, mehr körperliche Vielfalt in Medien und Werbung zu zeigen, der ist komplett weg. Also gibt es einfach nicht mehr. Ich merke das auch selber sehr stark, weil ich die vergangenen Jahre sehr viel zu dem Thema gesprochen habe, in Interviews eingeladen wurde, in Talkshows. Das Thema war wirklich super präsent. Also was können wir machen, damit mehr Menschen sich in ihren Körpern wohlfühlen? Ich wurde von Frauen-Modemagazinen eingeladen für Diversity-Shootings. Also dann durfte ich quasi als dicke Frau auch mal in der Modegeschichte sein. Und das gibt es alles nicht mehr. So als wäre das jetzt alles einfach egal. Was müsste man nicht mehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Körperformen zeigen, weil wir jetzt alle quasi dünn sein können. Und merkt man natürlich in der Body Positivity Bewegung selber auch. Also ich bin total ernüchtert. Also ich habe ganz oft in Interviews, vor Ozempic, vor den Abnehmspritzen gefragt, was meinst du denn, ob das klappt? Also meinst du denn, dass die Gesellschaft, die Medien, die Werbung das wirklich, das so als nicht nur als Aufforderung sehen, sondern diese Aufforderung auch umsetzen? Also wirklich auch dafür sorgen, dass wir endlich einfach so eine unterschiedliche Menschen in Werbung, in Medien sehen. Ich habe immer gesagt, ja klar, so das ist doch jetzt total logisch, dass uns das allen hilft und gerade auch an den Zahlen der Essstörungen, die ja in den vergangenen Jahren auch so exorbitant gestiegen sind. Ich muss wirklich sagen, es ist wie, als wäre es vergessen, wie als hätte es diese Bewegung gar nicht gegeben. Jetzt wird ja aktuell hauptsächlich nur noch über die Abnehmspritze oder übers Dünnsein geschrieben. Es wird schon auch viel darüber diskutiert, was das Dünnsein oder dieser neue Trend zu super dünnen Körpern mit uns macht, aber im Grunde genommen hat sich nichts verändert, nichts zum Positiven verändert.
Das ist ja erstmal schon mal eine eher ernüchternde Bilanz. Wir haben es ja gerade auch in dem Community-Beitrag gehört, da hat die Person von Insta-Reels gesprochen. Was würdest du ganz grundsätzlich sagen, welche Rolle jetzt Social Media generell so auf, ich nenne es mal, körperbezogene Trends?
Social Media hat einen riesigen Einfluss darauf. Also wir haben ja alle unser Handy den ganzen Tag in der Hand, hat einen riesigen Einfluss darauf überhaupt, was sich an Trends, Körpertrends, Modetrends verbreitet. Und diese Reels, also mir werden die ja leider sehr viel angezeigt. Wahrscheinlich, weil ich mal auf eins drauf geklickt habe und dann hört es gar nicht mehr auf. So, blockiere die Creator dann meistens, aber es kommen einfach neue, die wieder neuen Content dazu machen. Und das ist natürlich super gefährlich, weil das Ding ist, wenn alle um uns rum auf einmal dünn werden, du hast es vorher ja gesagt, das sind ja nicht nur SchauspielerInnen, bekannte TennisspielerInnen, die auf einmal sehr, sehr, sehr dünn werden, sondern es sind auch die CreatorInnen, es sind unsere ganz normalen Leute, also unsere NachbarInnen oder wer auch immer. Also ich merke das eben selber in meinem Social Media Stream, dass auf einmal sehr viele Menschen, die vorher eine durchschnittliche Körperfigur hatten, 38, 40 Konfektionsgröße auf einmal super dünn sind, also eine 34 oder so haben. Und natürlich macht das was. Also das steigert auf jeden Fall einfach das Gefühl, dass wir uns konstant mit der Verkleinerung unseres Körpers beschäftigen müssen. Ich kenne den Gedanken eben leider aus meiner Essstörung. Und gibt uns auch das Gefühl, dass das Einzige ist, was an uns wichtig ist. Also gerade bei Frauen und Mädchen. Also das Gefühl, dieser Abnehm-Content wird gerade so super viel geklickt. Und dadurch machen ihn natürlich auch viele. Aber sorry, das ist doch kein Content. Also so ist Abnehmen, ist Hungern, ist kein Content. Und das gibt uns natürlich allen das Gefühl, dass das wichtig ist, dass wir auch dünner werden müssen, dass wir auch Geld in diese Spritzen stecken müssen, die man sich ja doch, ich habe es tatsächlich selbst versucht, relativ einfach auch bestellen kann. Also man klickt auf so einen Link, mir wird das andauernd angezeigt, die Werbung. Ich sage das bei Instagram, man klickt drauf, man hat einen Termin mit einem Online-Arzt und 3 Tage später hätte ich die Spritzen zu Hause gehabt. Also das ist ja doch sehr verlockend für viele Menschen und ich bin wirklich gespannt, was passiert, also was in 1-2 Jahren passiert.
Ja, ich finde es auch problematisch, dass es einem quasi so vorgaukelt, wenn du dünn bist, dann ist das quasi so die Lösung für alle deine Probleme, dann bekommst du Anerkennung, dann bist du perfekt in den Augen anderer und das ist, glaube ich, gerade für jüngere Menschen total schwierig und früher hatte man ja auch nicht so eine Reichweite. Einmal die Personen, die man jetzt auf Social Media sieht, die hatten erstens nicht diese Reichweite, weil es kein Social Media gab. Und gleichzeitig haben aber auch Kinder, Jugendliche, die haben nach links und rechts in der Kita im Klassenraum geguckt und nicht in die Welt hinein, wo sie eben jetzt quasi von Influencerinnen oder anderen Content-Creatern quasi mit ihren Botschaften beeinflusst werden auf positive, aber eben auch auf negative Art und Weise. Und da entsteht ja ein wahnsinniger Druck und es verzerrt auch das Bild der Realität zum einen. Und das andere ist, du hattest vorhin den Preis angesprochen, es ist ja nicht so, dass sich das jeder leisten könnte. Und das ist auch die Frage, sollte das jeder nehmen? Wir wissen überhaupt nicht, was für Langzeitfolgen das hat. Und mir fehlt auch in der ganzen Diskussion schon sehr, dass man auch nochmal über die Ursachen spricht. Also es gibt ja vielfältige Ursachen, warum Menschen mehrgewichtig sind, warum es in der Gesellschaft immer mehr Menschen gibt, die unter einer Adipositas beispielsweise leiden. Und es wird immer auch so ein bisschen dargestellt, na, wenn du das nur willst, dann kannst du auch abnehmen, dann kannst du dazugehören. Und ich glaube, das ist schon auch ein Privileg, so eine Abnehmensspritze sich leisten zu können und diese Entscheidung treffen zu können. Ja, ich spritze mir das jetzt mal und dann bin ich, was das angeht, sorgenfrei. Das ist ja nun mal nur einer kleineren, privilegierteren Gruppe vorbehalten.
Ja, also ich finde auch dieser Klassismus dahinter, der ist schon total wichtig, weil es halt nochmal so eine größere Grenze auch schafft, ne? Also von denen, die sich das leisten können, dünn zu sein, also die dann zu dieser privilegierten Gruppe dazugehören und zu denen, die das halt nicht sich leisten können. Also was ich bei der Abnehmspritze so kritisch finde oder was ich eben auch wirklich so kritisiere, ist wirklich vor allem die Verwendung als Lifestyle-Medikament. Wenn das jetzt eben natürlich Menschen nehmen, die ein hohes Gewicht haben oder zum Beispiel eine Binge-Eating-Störung haben, wo das ja auch gegen sehr gut helfen soll, dann habe ich da natürlich, kritisiere ich das nicht. Aber vor allem, also das sehe ich eben in meiner Bubble auch oder in meinem Insta-Stream so, das ist diese Verwendung als Lifestyle-Medikament. Also wenn sowieso schon vorher schlank gelesene Influencerinnen auf einmal super dünn sind, also so Heroin-schick dünn, also dieser Begriff aus den 90ern, der damals ja geläufig war. Also eine sehr, sehr mager, kaum mehr Fett am Körper und hervorstehende Knochen. Wenn auf einmal das dann das Idealbild ist, also mir macht das wirklich Angst, weil ich ja aus dieser Generation komme, die so stark darunter gelitten hat, unter diesen Bildern. Ich bin nur 2 Jahre jünger als Kate Moss. Kate Moss war ganz lange mein Vorbild und ich habe der so nachgeeifert, also körpermäßig. Und in meiner Zeit gab es eben ja nur Magazine und Kataloge, habe mir noch Kataloge angeguckt, so als Körpervorbild. Es gab ja noch nicht mal Internet, richtig. Und das nochmal so als Ergänzung zu dem, was du meintest. Also das ist so laut und das ist so auch eine Form von Gewalt, habe ich vor kurzem gedacht. Es ist eine Form von Gewalt, weil etwas, das uns konstant, vor allem Frauen und Mädchen, das Gefühl gibt, dass wir nicht richtig sind, dass wir nicht dünn genug sind, dass wir uns noch nicht richtig angestrengt haben, weil sonst hätten wir alle diese kleine Kleidergröße. Das ist Gewalt und es ist super schwer, dagegen anzukommen, vor allem als einzelne Person.
Bin ich absolut deiner Meinung, habe ich auch heute noch vor dem Podcast gedacht, wenn ich so manche Kommentare in Social Media lese, wie da Bodyshaming betrieben wird, das ist eine Form von psychischer Gewalt, die da ausgeübt wird, worunter die Betroffenen einfach wahnsinnig doll leiden. Und mir ist nicht so ganz klar, ob diesen Menschen überhaupt bewusst ist, was sie da bei ihrem Gegenüber auslösen. Genau, da sollten wir eben auch hinschauen. Also was macht das mit uns als Gesellschaft? Und ich frage mich natürlich auch, wenn du jetzt berichtest von deinem ganzen Engagement, was ich so wichtig finde, wo ist das jetzt alles hin? Mhm. Also ist das jetzt einfach verschwunden oder haben wir uns da irgendwie in die Tasche gelogen? Also ja.
Ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen in die Tasche gelogen haben. Ich glaube, der Großteil der Menschen, der Bevölkerung oder der Medien auch oder den Entscheidungspersonen, nennt man das so, EntscheiderInnen in Werbeagenturen, haben das halt so mitgemacht, so als kurzer Hype. Okay, jetzt müssen wir halt auch mal ein paar Menschen vielleicht mal zeigen in der Werbung, die ja nicht diesem super dünnen, weißen, able-bodied Ideal entsprechen, sondern jetzt auch mal vielleicht eine ältere oder eine dickere reinschieben ins Bild. Aber ich glaube, so richtig ist das nicht angekommen. Also gerade auch, was du zum Thema Bodyshaming meintest. Ich will jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber das ist ja ein riesiges Problem. Und das ist auch, so wenn ich mit anderen aus meiner, sage ich jetzt mal, Body Positivity Bubble spreche, wir haben alle gerade das Gefühl, es ist explodiert. Also egal, was wir teilen bei Insta, also wenn es ein ganz bisschen kritischer ist, wenn es Mode oder Beauty ist, meistens nicht. Aber wenn es ein bisschen kritischer ist, gesellschaftskritischer oder auch zu dem Thema Abnehmspritze oder Thema Körperakzeptanz, erfahren wir mittlerweile super krass viel Bodyshaming. Und das kommt wirklich also viel, viel schneller als noch vor einem Jahr.
Ja, krass. Weil du hast ja jetzt auch gerade den Heroin Chic angesprochen aus den 90ern. Und jetzt heißt das heute Verschiedenstes, aber unter anderem ja so Ballerina-Body. Aber ich meine, vom Prinzip her ist es relativ ähnlich. Es ist sehr, sehr dünn, was auch immer das heißt. Ne? Aber, und man fragt sich so ein bisschen, krass, das ist jetzt nicht so lange her und es verläuft irgendwie so wellenartig, aber der Ausschlag nach oben sozusagen, hin zu mehr Vielfalt, der ist irgendwie sehr kurz oder irgendwie nicht so richtig da. Und man wundert sich so ein bisschen, wie kann das denn sein, dass wir ja irgendwie immer noch da sind, Leute wie du sich engagieren, aber man doch immer wieder so, es fühlt sich an wie zurückfallen.
Total, aber ich meine, es gibt natürlich einen Grund, warum das so ist. Also die Diätkultur hat halt gewonnen. Mhm. Also es gibt ja einen Treiber. Es gibt ja einer, der gewinnt, wenn Millionen von Frauen und Mädchen und Männern und Menschen zu Hause sitzen und sich schlecht fühlen, auf dem Sofa sitzen, vielleicht nicht ausgehen, weil sie Angst haben, andere könnten was Schlechtes über ihren Körper sagen. Geld. Also Geld, es ist einfach Geld. Wir leben einfach im Kapitalismus. Also die ganzen, es ist ja nicht nur die Abnehmspritze, die davon profitiert. Es ist ja ein Riesensystem dahinter, die von Unsicherheiten oder das System, das davon profitiert, dass wahnsinnig viele Menschen Unsicherheiten haben und wir das Gefühl haben, wenn wir dieses Produkt kaufen, diese Abnehmspritze kaufen, diese Bauchweckhose kaufen, dieses Online, was weiß ich, Diätprogramm kaufen, was es alles noch gibt, dann schaffen wir es endlich. Das, was du vorher gesagt hast, ist ja genau das. Also dass es so verknüpft wird, das Dünnsein. Das Dünnsein kommt immer mit erfolgreich sein, schön sein, attraktiv sein, als wertvoll gelten. Man hat einfach eine andere Position in der Gesellschaft, wenn man dünn ist. Deshalb nochmal kurzer Einschub, kann ich das auch total verstehen, wenn man dick ist, ich bin ja selber dick, dass Menschen einfach sagen, okay, ich investiere jetzt diese hunderte Euro jeden Monat, weil ich halte das nicht mehr aus, das Bodyshaming zu erleben und ich halte das auch nicht mehr aus, dass Leute mich schlecht behandeln. Ich kann das total verstehen, ist nur nochmal sowas kurzer Zwischensatz.
Nee, und auch nochmal quasi von mir ein Einschub, weil dünn, was auch immer das eben heißt, ja auch verknüpft wird, irgendwie mit gesund sein.
Das kommt noch dazu, ja.
Und gerade wenn man sich dann die Abnehmspritze anguckt und du hast es ja gesagt, über die Nebenwirkungen ist ja relativ wenig bekannt, gerade bei Menschen ohne Indikation. Das heißt, das ist höchstwahrscheinlich nicht gesund, also hat erstmal nichts mit Bewegung, mit Ernährung zu tun, mit psychischer Gesundheit. Und trotzdem füttert es ja irgendwie diese Haltung, dass ja gut, die ist dünn, dann wird sie gesund sein. So. Ich wollte, beziehungsweise ich habe zwei, ich nenne es jetzt mal Streitpunkte oder Thesen mitgebracht, die, als ich mich jetzt nochmal bei Social Media oder ich habe Beiträge gelesen dazu rund um das Thema Abnehmspritze, die mir begegnet sind und wo ich ganz gerne deine oder eure Meinung hören würde. Und das eine ist, dass ich gelesen habe, Menschen, die sagen, ganz ehrlich, jetzt gerade ich als Frau, ich werde ohnehin von morgens früh bis abends bewertet, ob ich jung bin oder alt bin. Jetzt gibt's doch so eine vermeintlich einfache Lösung wie die Abnehmspritze. Warum wird mir das nicht gegönnt? So, ich kann die doch jetzt einfach nehmen. Das ist meine private Entscheidung. Ist doch irgendwie fein, wenn ich mir das leisten kann. Was würdet ihr dazu sagen?
Also ich finde bei dem ganzen Thema immer, ich kritisiere keine Individuen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich kann das total verstehen, wenn Menschen sagen, wenn Menschen sich dazu entscheiden, also ich kann das einfach nicht mehr aushalten, dass Menschen mich schlecht behandeln oder ich keine Klamotten finde in meiner Größe. Und auch, ich meine auch dünnere Menschen, auch Menschen mit Größe 38 haben ja oft diese Gedanken. Also ich kenne das ja selber, egal wie dünn ich war, egal wie wenig auf der Waage drauf stand, das ist ja natürlich auch der Klassiker, wenn man eine Magersucht hat, eine Essstörung. Ich habe mich nie richtig gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin dünn genug, weil das kommt ja auch dazu. Das sieht man jetzt ja gerade bei diesem Trend auch. Also was ist denn dünn? Also wo hört es denn auf? Was ist denn die Grenze? Deshalb ist es ja auch so gefährlich, weil dünner geht halt immer. Also ich kenne Leute, die mit der Abnehmspritze jetzt schon total viel abgenommen haben, aber die trotzdem immer noch dünner werden wollen. Und das ist eben alles so ein Strudel, der ja super, super bedenklich ist. Und deshalb ja, würde ich jetzt nicht die Person, nicht die einzelne Person kritisieren, sondern wirklich eher das System dahinter und ja.
Ja, also sehe ich ähnlich. Ich kann das, wie Melody sagte, eben auch total nachvollziehen und finde es insbesondere bei jungen Menschen so gefährlich, weil junge Menschen einfach ihre Persönlichkeit noch nicht so ausgebildet haben. Die sind, ja, die orientieren sich vor allen Dingen noch an anderen, die suchen nach Sicherheit, die wollen ihren Selbstwert stärken und probieren aus, wie geht denn das, wofür kriege ich denn Anerkennung? Und wenn eine Lösung eben ist, ich bin dünn und dann muss ich mich um den Rest eigentlich gar nicht mehr kümmern, dann ist das auch ein sehr, sehr gefährliches Signal. Und auch dort weiß man ja nicht genau, also auch die Zahlen der Jugendlichen, die das gespritzt bekommen, die nehmen ja extrem zu. Und dort weiß man eben auch nicht, was hat das für langfristige Folgen. Von daher finde ich es wirklich notwendig, wie ich vorhin auch schon sagte, auch über die Ursachen nochmal mehr zu sprechen. Also es ist ja auch, wie Melody schon sagt, es hängt viel auch mit dem Geld zusammen. Auch, vor allen Dingen sind ja betroffen diejenigen, die weniger Geld haben, eher Gewicht zuzunehmen, weil sie sich eben nicht die guten Lebensmittel leisten können, weil sie vielleicht mehr arbeiten müssen, nicht zum Sport gehen können. All solche Sachen spielen ja eine Rolle, neben jetzt der Genetik, auf die man sowieso nicht so viel Einfluss drauf hat. Aber eine niedrige Bildung, das sind alles solche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und dadurch, dass sich dann eben Menschen, die sozioökonomisch eben besser dastehen, sich das eher leisten können, geht ja die Schere noch weiter auseinander. Und diejenigen, die sich das nicht leisten können, die werden dadurch ein Stück weit abgehängt und können eben da nicht selbstbestimmt sagen, Mensch, ach, jetzt nehme ich das mal und dann habe ich auch ein pretty privilege und kann krieg vielleicht einen Job eher, weil ich irgendwie schlank bin.
Daran anschließend vielleicht, und das ist was ich jetzt öfter gemerkt habe oder was ich so ein bisschen, ich sag mal, vermisst habe, ist, dass man Menschen sieht online auf Social Media, die in sehr kurzer Zeit sehr viel abnehmen und ich dann Kommentare sehe von Leuten, die dann Ozempic-Fragezeichen, aber es wird eben nicht transparent gemacht von den Personen oder zumindest mal mutmaßlich, man weiß es ja einfach nicht, aber so die Vermutung liegt nahe, kann man von Menschen und sagen wir jetzt mal CreatorInnen mit einer bestimmten Reichweite dann dahingehend Transparenz erwarten?
Also ich würde mir das total wünschen, weil ich kenne, mir fallen auch direkt ein paar Accounts ein, die auf die das zutrifft, die dann eben geschrieben haben, nein, ich habe einfach meine Ernährung umgestellt und mache jetzt ein bisschen mehr Sport. Und das macht natürlich, es erhöht natürlich den Druck auf alle, die das lesen oder auf uns alle, dass wir dann alle das Gefühl haben, okay, dann habe ich jetzt einfach doch wieder zu wenig Sport gemacht oder ich esse doch noch das Falsche. Also es wäre das so einfach, ne? Also vor allem, wenn man, es gibt ja auch diese ganzen Studien, die alle belegen, dass Diäten, dass die, ich glaube 95% der Diäten nicht erfolgreich sind, dass die Menschen, die eine Diät halten, in den nachfolgenden 5 Jahren das Gewicht wieder zunehmen, was sie abgenommen haben. Deshalb ist es ja so ein ewiger Kreislauf. Ich würde mir das schon wünschen, dass gerade Creatorinnen oder Influencerinnen mit vielen FollowerInnen da die Verantwortung übernehmen und da wenigstens ehrlich sind und sagen, ich wollte einfach dünner sein, weil das ist für meinen Job besser, eine kleinere Kleidergröße zu passen, weil ich dann mehr Klamotten kriege, weil die Sample Size Normalerweise ist ja 34, also Konfektionsgröße 34 bei Frauen. Das ist eine sehr kleine Größe. Und natürlich, wenn man als Influencerin da reinpasst, kriegt man vielleicht bessere Sachen geschenkt oder geliehen oder wie auch immer. Und dadurch, dass das nicht passiert, ist es natürlich auch wieder so. Ne? Das erhöht dann wieder diesen Druck auf die anderen. Und das, was du vorher gesagt hast, finde ich auch so wichtig. Also gerade für die Jüngeren. Also was bei Instagram los ist, ist das eine. Aber was bei TikTok los ist, ist out of this world. Also ich war wirklich geschockt, wie viele Videos es gibt. Gerade, was du vorher ganz, ganz am Anfang auch gesagt hast, oder ich glaube, das war die Nachricht von der Josi, mit diesem Spruch, ich erwähne ihn jetzt nicht nochmal, der kommt ja aus dem Pro-Ana-Forum, ich kenne den noch von ganz früher, also aus dem Anorexia-Forum, es gibt ja Millionen Videos, also ich weiß nicht, ob es Millionen sind, aber tausende Videos dazu, die diesen dünnen, super dünnen Content teilen, also wie toll es ist, dünn zu sein, wie toll es ist, zu hungern. Und das ist super gefährlich für die ganzen jüngeren Menschen, weil teilweise sind die 12, 13, 14. Also mir hätte so ein Content nicht gut getan, wenn ich in dem Alter gewesen wäre.
Wie geht's denn dir jetzt damit? Also sagst du jetzt erst recht oder merkst du an dir selber, dass du dich eher so ein Stück weit auch erstmal zurückziehst, besinnst und überlegst, okay, wie gehe ich denn mit der aktuellen Situation jetzt am besten um? Weil ja gerade jetzt wäre es ja besonders wichtig, dass Menschen wie du weiterhin da sind und auch ihren Content produzieren und für diese wirklich sehr vulnerable Zielgruppe auch einen Orientierungspunkt bietest.
Also ich habe beide Phasen jetzt durch. Also die erste Phase war, ich war total geschockt, dass auf einmal so viel Content eben da ist und auch diese ganzen Videos, die wirklich die hungern verherrlichen. Ich habe nicht gedacht, dass sowas erlaubt ist, also dass eben oder dass alle möglichen Sachen, die ich gar nicht wiederholen will, eben die ich alle auch kenne aus meiner Magersucht, die alle so rausgehauen werden bei TikTok als Video, was man alles machen kann, um zu hungern. Und das gucken sich dann Millionen, also sie haben da Millionen Views. Und es hat mir echt das Herz gebrochen. Also ich habe auch wirklich geheult, weil ich weiß aus meiner Erfahrung, was das mit einem macht. Und gerade die Magersucht ist ja eine psychische Erkrankung mit der höchsten Sterberate. Also was mich daran auch so wirklich krass aufregt, ist, es sind Millionen von jungen Menschen, die leiden, die eine Essstörung haben oder eine Essstörung bekommen oder hungern und ich auch nicht so genau weiß, wie man die erreichen soll. Und dann kam ich eben in diese andere Phase, dass ich total wütend wurde auf alles, also auf die Werbung, auf die Medien, die das irgendwie immer noch nicht behandeln, das Thema immer noch nicht verstanden haben, wie wichtig das ist, dass es nicht so ein Frauenthema ist, in Anführungszeichen, oder ein Mädchenthema, also was irgendwie so unwichtig ist und nur so ein paar Menschen betrifft, sondern dass es den Großteil der Bevölkerung betrifft. Genau, und da bin ich jetzt immer noch in der wütenden Phase und ja.
Wir haben ja vorhin schon kurz die Gründe, warum dieser Dünnsein-Trend oder der Druck, warum der gerade besonders stark ist. Sabine, ich frage vielleicht erstmal in deine Richtung. Welche Erklärungsansätze gibt es oder hast du dafür, dass er eben gerade so stark ist?
Also ja, belegen kann ich das natürlich nicht. Es ist eher eine persönliche Sichtweise darauf, dass ich den Eindruck habe, dass wir ja insgesamt im Moment irgendwie eher so einen politischen Backlash erleben, wo es irgendwie auch wieder hin zu so traditionellen Lebensformen auch geht. Also wo auch die Rolle der Frau insbesondere irgendwie wieder hin zu, soll schön für den Mann sein und am besten irgendwie hinterm Herd stehen. Das ist tatsächlich so ein Trend, den ich beobachte und der sicherlich auch von anderen beobachtet wird. Und da passt das eben natürlich gut rein. Man erfüllt ein Ideal in der Gesellschaft und wer da irgendwie nicht reinpasst, also jegliche Minderheiten werden ja in irgendeiner Form diskriminiert. Also das passt in dieses große ganze Bild rein aus meiner Sicht. Ich finde es hochgradig besorgniserregend und wünsche mir da wirklich auch weiterhin starken Aktivismus dagegen. Insbesondere von Seiten, also für Frauen, dass wir eben unsere auch Gleichberechtigung, die wir, glaube ich, immer noch nicht erreicht haben, dass wir da weiter am Ball bleiben und uns eben nicht in so eine Ecke drängen lassen.
Hast du die Vermutung auch, Melodie?
Auf jeden Fall. Also das sind gerade so viele Sachen, die ja auch gleichzeitig passieren. Es geht aber auch vor allem um Kontrolle und Macht so des weiblichen Körpers. Das kommt ja auch immer so in Wellen. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das in meiner Lebensphase jetzt wieder so hochkommt, dass dieses ganze Thema Abnehmen, aber auch Recht auf Abtreibung, was ich auch nicht glauben kann. Also ich bin vorgestern 49 geworden, dass das immer noch nicht, also dass das Thema einfach immer noch nicht durch ist, dass es immer noch nicht, dass es immer noch dieses Recht eben nicht gibt. Und dann kommt natürlich eben, was du gerade auch gesagt hast, das Politische dazu, sodass eben ja Frauen ja auch wieder zurück sollen, klein gehalten werden sollen. Da passt das natürlich richtig gut dazu, Frauen auch zu sagen, dass sie hungern sollen, dass sie nur gut und richtig und schön sind, wenn sie in eine bestimmte Kleidergröße reinpassen sollen. Auch so dieses ganze Moralische, was da so aufgebauscht wird, ne? Also das bekomme ich auch ganz oft als Nachrichten dann von irgendwelchen, meistens sind das Männer, die mir eben sagen, dass ich halt frech bin oder dass ich das nicht darf, dass das gefährlich ist, was ich mache, dass ich Frauen sage, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Das ist gefährlich. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, diesen Kommentar, und das sagt eigentlich alles. Also das fand ich sehr
für
interessant.
Für sie ist das gefährlich.
Für sie ist das gefährlich. Also das gehört ja alles so zusammen. Ne? Also Frauen sollen nicht nur laut sein und ihre Meinung sagen, sondern sie sollen möglichst auch klein sein. Und das ist ja auch, also wenn man hungert, wenn man sich unsicher fühlt in seinem Körper, dann traut man sich vielleicht auch nicht, seine Meinung mitzuteilen. Ich finde, das geht eben alles Hand in Hand. Und deshalb ist dieses ganze Thema Körperpolitik eben auch so ein wichtiges Thema, finde ich, und würde ich mir auch wünschen, dass wir wieder mehr darüber sprechen oder dass auch in den Medien wieder mehr behandelt wird, weil das ist eben nicht nur, es geht eben nicht nur, wie ein Körper aussieht, sondern was du auch vorher gesagt hast, sondern wirklich, was für einen Stand in der Gesellschaft wir haben, wie wir auf Menschen schauen, welche Chancen Menschen haben und genau.
Was wir für ein Menschenbild haben.
Genau, was wir für ein Menschenbild haben und ja.
Wie kann man denn dem Druck, der dadurch entsteht und der jetzt ja eben vor allem auf Frauen, jungen Frauen lastet, wie kann man dem irgendwie entkommen oder wie kann man es schaffen, einen gesunden Umgang damit zu finden?
Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Vorbilder haben, die diesen gesunden Umgang einmal vorleben, dass wir Vorbilder haben, die auch in der Öffentlichkeit zu sehen sind und dass dort vertreten. Aufklärung und Prävention haben, glaube ich, auch einen sehr, sehr großen Stellenwert. Also, dass man die jungen Menschen aufsucht, dort, wo sie sich aufhalten und mit ihnen darüber spricht, auch mit ihnen über ihre Sorgen spricht, das offen diskutiert, was es mit ihnen macht, ihnen Unterstützung anbietet. Ihnen Hilfestellung gibt in Form von, ja, dass sie psychische Resilienz aufbauen können. Das ist, glaube ich, so die Grundlage dafür, dass sie eben aber auch nicht ja belächelt werden dafür, dass sie das jetzt unter Druck setzt, sondern das ist ein wahnsinniger Druck, in einer vulnerablen Lebensphase mit solchen Erwartungen konfrontiert zu sein. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und aus meiner Sicht ist das auch eine politische Aufgabe, da stärker aktiv zu werden. Wir sehen einfach seit Jahren, dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen zunehmen. Und das ist aus meiner Sicht nicht alleine darauf zurückzuführen, dass wir sensibler sind, was das Thema angeht, sondern wir sind auch mit anderen Belastungen konfrontiert, als das früher war. Und ich finde es ganz wichtig, das ernst zu nehmen, die jungen Menschen ernst zu nehmen und sie darin zu begleiten und auch Social Media in einer Art und Weise vielleicht auch einzuschränken, dass das eben nicht so möglich ist. Das wäre natürlich ein sehr radikaler Schritt. Das ist auch jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass es wichtig ist, junge Menschen davor zu schützen, weil selbst erwachsene Menschen können damit nicht immer gut umgehen. Also es macht was mit unserer Psyche, wenn wir den ganzen Tag damit konfrontiert sind. Da kann sich niemand von frei machen. Jüngere noch weniger als Ältere. Und da sollte es politische Aktivitäten geben, um das einzuschränken oder zumindest in eine gewisse Richtung zu lenken, die gesundheitsförderlicher ist. Mhm.
Was denkst du, Melody?
Ja, also alles, was du gerade gesagt hast, würde ich auch auf jeden Fall unterstreichen. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich auch mal das Gefühl habe, dass ich für, ich bin jetzt nicht für ein Social-Media-Verbot oder für ein Handy-Verbot, Social-Media-Verbot, aber ich habe auch wirklich viel in den letzten Wochen, Monaten darüber nachgedacht, weil es auch in Gesprächen immer wieder aufkam und ich auch mehrere Studien dazu nicht ganz gelesen habe, aber mehr oder weniger gelesen habe. Es ist, also wir müssen uns da was überlegen, es geht so nicht. Also gerade, dass so kleine Kinder mit in der Grundschule schon ein Handy haben und da bei TikTok sich die Videos angucken können, das geht nicht. Also ich habe mir das vor ein paar Jahren auch schon gewünscht, als rauskam, wie krass die Essstörungen im Bereich der, ich glaube, das waren 12- bis 16-Jährigen, 54% oder was das war, gestiegen ist innerhalb von 2 Jahren. Da habe ich mir auch schon einen runden Tisch gewünscht mit der Politik, mit Menschen, die bei Essstörungszentren arbeiten, mit Psychologinnen, mit LehrerInnen, mit Betroffenen. Und es ist damals absolut gar nichts passiert. Es wird ja immer noch mehr Geld gestrichen. Also das würde ich mir wünschen. Also einfach mal eine Aufmerksamkeit der Politik, aber auch der Aufmerksamkeit der Gesellschaft. Also ich denke schon, dass wir alle das auch einfordern können und vielleicht auch mehr Geld in die Richtung. Also Social Media, so gerade das Social Media Bildung oder wie geht man mit Social Media um, mit Handys um mit Konsum von irgendwelchen Fotos und Videos um. Das ist so ein Thema, das hört man immer, jetzt auch schon seit Jahren. Die Schulen können das nicht leisten. Die Eltern sind auch meistens überfordert. Also ich ging mir auch so. Ich glaube, alles, dass insgesamt einfach wieder mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird, dadurch, dass es einfach nicht nur ein paar Leute betrifft, sondern die allermeisten. Und was ich finde, was man so einfach machen kann, also jetzt an die Erwachsenen gerichtet, nicht an die, man kann wirklich, also was mir total hilft, ist gerade bei Instagram oder TikTok darauf zu achten, wem ich da folge. Und natürlich habe ich das jetzt schon mehrmals gesagt, dass ich trotzdem diese Videos eingespielt bekomme. Ich blockiere die dann oder melde die. Aber trotzdem den Accounts, den ich folge, da achte ich drauf, dass es positiver Inhalt ist. Dass es kein Inhalt ist, der mir ein blödes Gefühl gibt, wenn ich das Handy weglege, dass ich dann das Gefühl habe, ich sehe blöd aus oder ich habe nichts anzuziehen oder ich bin arm oder was weiß ich. Also, sondern dass es wirklich so aufbauende Inhalte sind, die mir ein gutes Gefühl geben. Und ich glaube, das würde ich allen mitgeben. Das ist so was Kleines, was man machen kann, gerade wenn man viel auch bei Instagram oder wo auch immer so rumscrollt, machen wir ja die meisten von uns, dass man da wenigstens guckt, okay, das kann ich selber entscheiden, was ich da sehen will, weil was im Fernsehen läuft oder was in Magazinen abgebildet ist, können wir nicht entscheiden. Aber da würde ich auch appellieren an die Menschen, die in entscheidenden Positionen sitzen, in Redaktionen oder in der Werbung, wirklich in Zukunft darauf achten, mehr darauf achten oder wieder mehr darauf achten, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Körperformen zu zeigen, weil das einfach so toll wäre, es wäre einfach, wenn mehr Menschen sich repräsentiert fühlen.
Ich denke auch, dass so ein einfaches Verbot da nichts bringen wird, weil Social Media ist in der Welt und wir haben alle unsere Handys und auch immer jüngere Kinder kommen damit in Kontakt. Der wichtige Punkt ist, glaube ich, dass man sie da nicht alleine mitlässt. Also Eltern sehen sich sicherlich hier und da mal nach einer Stunde Ruhe und die haben sie, also nichts geht einfacher, als das Kind eben mit digitalen Medien dann auch zu beschäftigen, aber da dann eben begleitend zur Seite zu stehen und auch mal zu gucken, also womit beschäftigt sich mein Kind überhaupt, womit wird das da konfrontiert, weil das emotional zu verarbeiten, das können eben junge Menschen oftmals noch gar nicht, beziehungsweise auch Ältere eben oftmals auch noch nicht. Und sich das mal bewusst zu machen, womit die da umgehen lernen müssen, das ist eine große Herausforderung. Und auch wir aus unserer älteren Generation, wir haben das ja nie beigebracht bekommen, sondern die Medien, die digitalen Medien sind gekommen und wir haben sie benutzt. Oder sie haben uns benutzt, je nachdem, wie man es denn betrachten möchte. Und da fehlt es, glaube ich, schon an Bildung, an Unterstützungsmöglichkeiten und auch an der Sensibilität, wie wichtig das ist und wie viel Einfluss das auf so viele andere Themen und Lebensbereiche hat. Das wird aus meiner Sicht aktuell noch viel zu sehr unterschätzt.
Dann danke ich euch beiden für eure Zeit und das Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war die dritte und letzte Folge der diesjährigen Staffel How It Works, präsentiert von der TK. Wenn ihr die beiden anderen Folgen noch nicht gehört habt, holt das doch nach. Da geht es um Ghosting und Unistress. Wenn euch diese Folge gefällt, bewertet diesen Podcast doch gerne und lasst ein Abo da. Und wenn ihr noch weitere Tipps rund um eure Gesundheit wollt, hört euch doch gerne unsere anderen Staffeln an. Auch hier sprechen meine KollegInnen mit tollen ExpertInnen. Es geht um Ängste, Therapie oder die Quarterlife-Crisis und den Stress, der damit verbunden ist. Bis dahin, macht's gut!